Danke für dein Gebet, Julia. Ich habe mit mir gerungen, wie ich das heute anfange hier, wie ich das einleite. Und Jens Mevius, der jetzt bei einem der Kindergottesdienste heute Morgen ist, der hat das mal erzählt, als er gepredigt hat. Manchmal ist das so, wie so Kaninchen anfangen, die hoppeln überall hin, deine Gedanken und so. Und du kriegst es einfach irgendwie nicht hin, die mal in so einen Käfig zu kriegen und irgendwie zu strukturieren. Und dann habe ich gedacht, wie du schon sagst, irgendwie letzte oder vorletzte Predigt zu diesem Thema Identität. Was bedeutet das eigentlich, Identität? Ich fange mal irgendwie damit an, was ich am besten kann. Und das ist mich selbst darstellen. Also passt mal auf. Ich bin Markus Schwarze, die meisten von euch kennen mich. Aber ihr wisst ja gar nicht, was für ein cooler Macker ich bin. Also, passt mal auf, ich war gestern, gestern war ich mit Stevie zusammen essen, Deep Talk, wir haben echt gut geredet und wir waren in so einem Zimmer und da waren auch noch so ein paar Frauen, die haben da irgendwie gefeiert, Geburtstag, glaube ich, ne? Ja, am Ende wussten wir, es ist Geburtstag und es kam raus, die kannten mich und die fanden mich richtig cool und am Ende haben die uns sogar Kuchen angeboten, von dem Geburtstagskuchen. Woran liegt das? Naja, weil ich so ein cooler Macker bin, oder? Gut, könnte sein, dass es auch so daran liegt, dass die so gut aussieht. Könnte auch sein, dass sie einfach aus einer Kultur kamen, wo man teilt. Am Ende haben die nämlich den Geburtstagskuchen mit uns geteilt. Und ich glaube ehrlich gesagt, das war der Grund, dass die, also woher kamen, wo man teilt. Und aber ich mache mal weiter. Also das andere ist ja, ich bin so ein cooler Macker, weil ich habe ein großes Haus. Okay, ehrlich gesagt, also zumindest war ich kreditwürdig. Und außerdem bin ich so ein cooler Macker, weil ich habe eine große Familie und ich habe zwei coole Jungs und da mache ich jetzt wirklich keine Abstriche. Die sitzen da hinten, die sind wirklich cool. Aber liegt das an mir? Also das Problem damit ist, wenn ich mich hier hinstelle und also darstelle, was ich für ein cooler Macker bin, dann hoffe ich, irgendwann steht irgendjemand auf und zückt seine Bibel und schlägt auf Psalm 90, Vers 12, da steht: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. So, Markus, cooler Macker, denk mal nach, ist das wirklich, zählt das noch eine Sekunde, nachdem du gestorben bist? Nein, oder? Und das andere Problem ist, wenn ich mich hier hinstelle und so richtig überzeugend und ich sag mal, könnte mir vielleicht sogar gelingen, euch verkaufe, dass ich der coole Macker bin, wozu könnte das führen? Es könnte dazu führen, dass ihr neidisch seid und dass ihr, nee, so ein cooler Macker bin ich nicht, aber theoretisch könnte es dazu führen, dass ihr neidisch sagt und dass ihr sagt, also wenn ich nicht so bin, dann, ja, dann stimmt wohl irgendwas nicht mit mir. Also, dass ihr irgendwie, dass ihr so denkt, der ist cool, ich nicht, ich glaube, ich gebe auf. So. König David war an dem Punkt, Psalm 73, kannst du mal nachlesen. Er war an dem Punkt, dass er gesagt hat, boah ey, da sind diese ollen Angeber, die kümmern sich null um Gott und denen geht's richtig gut und ich bin hier und leide. Wie kann das sein? Psalm 73. Und dann kommt er an den Punkt, ich muss mal kurz nachschauen, nicht, dass ich Blödsinn erzähle, aber ich meine, es ist am Vers 22, dann kommt er an den Punkt, wo Gott ihn überführt. Das letzte Woche hatte Doro das mit Jeremia. Leider schildert die Bibel immer an diesem Punkt nicht so genau, wie Gott das macht. Aber wir haben immer wieder solche Gebete, wo erst jemand also total klagt vor Gott und dann kommt so dieser Umschwung, wo Gott einen Menschen überführt und David sagt dann, als ich so gedacht habe, war ich wie ein Tier vor dir. Und offensichtlich hat Gott ihm gezeigt, was das Ende ist dieser Menschen. Und das Ende ist eben, dass sie vor Gottes Richterstuhl treten müssen. Dass Gott am Ende beurteilen wird, was dieses Leben wert war. Und je älter ich werde, also man sieht die grauen Haare, ne? Je älter ich werde, desto mehr merke ich, das, was vorbei ist, ist irgendwie vorbei und es lässt sich auch nicht wiederholen. Und deshalb beneide ich auch niemanden, der für seine guten Erinnerungen lebt. Denn ich glaube, deine guten Erinnerungen werden dir am Ende auch nicht helfen. Und Dann können wir die Präsentation starten, Jungs. Wir haben vorhin, habe ich zu meinen Söhnen im Auto gesagt, ich gucke mich erstens nicht um und zweitens viel Erfolg, weil ich so wenig Plan habe von der Reihenfolge in dieser Predigt. Ja, your chance, die richtige Folie zu treffen. Also jetzt ist es auf jeden Fall erstmal die erste. Hier steht Römer 5, Vers 1 und Anfang von 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Das ist das, worauf wir stehen, auf Gnade. Und wenn ich mich hier vorne hinstellen kann und sagen kann, ich bin ein cooler Macker, dann stimmt das nicht, denn alles, was ich Gutes erfahren habe, ist Gnade Gottes. Und das bekenne ich auch. Da stehe ich dazu. Kürzlich hatte ich ein Telefonat mit einer Familie, wo ich mal eine Weile gewohnt habe. Und dann habe ich so erzählt, wie es mir geht und was alles gut läuft. Und also es sind Amerikaner. Und dann meinten sie, wow, Marcus, you've got things going for you. So, wow, bei dir läuft's, oder, Alter? Ja, bei mir läuft's. Und dann sagte ich, ja, but it's all grace, das ist alles Gnade. Da kann ich doch nichts für. Das ist doch nicht passiert, weil ich so ein cooler Macker bin. Also meine Praxis läuft gut, ja, aber ich kann mich noch erinnern, wie es vor 11 Jahren war. Da habe ich heulend Leute aus dieser Gemeinde angerufen und habe gesagt, bitte betet für mich. Alle meine Mitarbeiter haben gekündigt und mein Vermieter sitzt mir im Nacken. Und ihr habt gebetet und Gott hat erhört. Und deshalb kann ich mich aber jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ey, ich bin ein cooler Macker, ich habe eine große Praxis, ich habe ein fettes Haus. Sondern ich kann mich hier hinstellen und kann sagen, das ist Gnade. Und ich möchte das Ganze noch einen Schritt weiterführen. Was, wenn das morgen vorbei ist? Was, wenn ich mit meinen Söhnen, Gott bewahre, nachher ins Auto steige und wir einen fetten Unfall haben? Was dann, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Wenn die Bank sagt, das mit dem Kredit für dein Haus überlegen wir uns nochmal. Gib mal her, wir müssen das leider wieder verkaufen. Was, wenn sowas passiert. Und dann bin ich froh, dass ich das sagen kann, dass mein Leben fest gegründet ist auf der Gnade Gottes. Und ich hoffe, dass es dann immer noch hält. Dass ich das dann immer noch sagen kann. Dass ich sagen kann, wer bin ich? Ich bin immer noch ein Kind Gottes. Römer 8, Vers 18 gibt es nicht als Folie. Lese ich vor, Römer 8, Vers 18. Ich bin aber davon überzeugt, dass unser jetziges Leiden bedeutungslos ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, der uns später schenken wird. Hier geht es wieder um vorher, nachher, vor dem Tod, nach dem Tod. Und dann berichtet er, wie sich die ganze Schöpfung danach sehnt, dass Gott endlich diesem kompromissbehafteten, immer wieder vom Bösen und von Leid durchwobenen Leben ein Ende macht. Und das offenbar wird, wer wir wirklich sind. An anderer Stelle sagt die Bibel, wir sind die Erstgeborenen. Nein, Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, Klammer auf, und Schwestern. Das sind wir. Wir haben eine Aussicht. Wir haben die Herrlichkeit vor uns und nicht nur das, ein Stück weit wird die Herrlichkeit ja schon unter uns offenbar, wenn wir uns hier versammeln, egal, auch wenn wir alleine sind. Wir haben ein Stück Gottes in uns, den Heiligen Geist, und der erinnert uns und der macht uns fähig und mächtig, ein Leben zu leben, wie es ihm gefällt. Die Herausforderung so am Ende so einer Serie ist, einerseits das Ganze ja zu einem Ende zu führen, die praktischen Anwendungen herauszustellen, und da kommen wir gleich zu. Heute wird es darum gehen, verletzte Gefühle zu heilen. Und andererseits auch irgendwie nochmal die Grundlagen frisch zu haben. Und beides will ich so ein bisschen versuchen heute. Und die wichtigste Grundlage immer und immer und immer wieder ist, dass Gott uns liebt, oder? Dass wir angenommen sind bei Gott. und dass das unveränderlich ist. Es ist einerseits bedingungslos. Gott hat seine Annahme, unsere Annahme, an keine Bedingung geknüpft, sonst wäre es nicht Gnade, sondern erarbeitet. Es ist nicht nur bedingungslos, es ist auch vorbehaltlos. Das heißt, auch nach dem Zeitpunkt, wo wir uns Gott anvertraut haben und er uns angenommen hat, weiß er, wir werden immer wieder Fehler machen, aber auch die sind schon vergeben. Und sie ist auch überfließend und noch viele, viele andere Dinge mehr. Wir sind angenommen, immer. Auch Römer 8, Vers 38. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder innere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Es ist unmöglich, uns von der Liebe Gottes abzuschneiden. Wir sind seine Kinder. Jesus Christus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, Klammer auf, und Schwestern. Ich habe eine Tochter, die meisten von euch wissen das, sie ist 17 Jahre alt, sie ist vor einem Dreivierteljahr nach Australien gegangen. Das ist ziemlich weit weg. Ändert es etwas daran, dass sie meine Tochter ist? Nein, ändert nichts daran. Ändert es etwas, dass ich sie liebe? Danke, dass ihr das sagt. Nein. Könnte ja sein, wenn ich ein schlechter Vater wäre, würde ich sagen, sag mal, Annette, nee, wenn du das machst, bist du nicht mehr meine Tochter. Selbst wenn ich so wäre, Gott wäre nicht so. Egal, wo wir hingehen, ob wir uns im Guten oder im Bösen wegbewegen. Und auch vor dem deutschen Gesetz, solange sie, nein, es ist unmöglich. Es gibt eine Geburtsurkunde, sie ist meine Tochter. Also selbst wenn ich behaupten würde, sie wäre nicht mehr meine Tochter, sie ist meine Tochter. Okay, Annetta ist weit weg. Jetzt wird sie krank. Was würde passieren? Ist sie noch meine Tochter? Ja, und was würde mein Vaterherz sagen? Es würde sagen, ich muss wieder näher hin zu ihr. Ich muss irgendwie, ich bin Arzt, ich muss gucken, ob die Ärzte dort alles richtig machen. Ich muss denen helfen, meine Tochter wieder gesund zu machen. Es würde meine Liebe zu ihr sogar noch, ja nicht anfachen, aber zum Vorschein bringen. Manchmal meldet sich Annetta wochenlang nicht bei mir. Das ist ein Zeichen, dass es ihr gut geht. Ist sie dadurch weniger meine Tochter? Nein, lässt meine Liebe zu ihr nach. Nein, im Gegenteil, je länger sie sich nicht meldet, desto mehr denke ich, boah, ich muss mal Annetta wieder anrufen oder ihr schreiben oder so. Ich muss mal irgendwie wieder wissen, was macht sie eigentlich gerade? So ist Gott mit uns auch. Ihr wisst, was ich meine, oder? So, egal, wir werden krank, wir melden uns nicht, wir gehen ganz weit weg. Egal, Gott liebt uns. Wir bleiben seine Kinder. Er sehnt sich danach, mit uns in Kontakt zu sein. Er sehnt sich danach, uns zu helfen, dass es uns gut geht. Das ist so ganz wichtige Grundlage, deshalb reite ich da so drauf rum. Letzte Probe. Annetta fährt in die nächstgrößere Stadt, Brisbane, legt Dynamit an ein Hochhaus, keine Ahnung, wo sie das her hat, sie hatte schon immer so ein gutes Händchen für Shopping im Internet, legt Dynamit an ein Hochhaus und dieses Hochhaus stürzt in sich zusammen. Sie wird gefangen und kommt ins Gefängnis. Bleibt sie meine Tochter? Leider ja. Ich fürchte, sie ist minderjährig. Ich werde mit zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe da sowas unterschrieben. Nein, im Ernst. Natürlich bleibt sie meine Tochter. Und ich würde mich fragen, was ist denn da los? Gerade hat sie mir noch ihre Auszeichnung geschickt für herausragendes Sozial- und Arbeitsverhalten. Und jetzt Lässt sie ein Hochhaus einstürzen? Irgendetwas muss passiert sein. Sie braucht meine Hilfe. Das ist mir so irgendwie so mega wichtig. Da geht's, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Hier geht's nicht um mich, cooler Macker, der immer zu seiner Tochter steht, okay? Sondern hier geht's darum, wie Gott mit seinen Kindern fühlt, wie er mit ihnen umgeht. Denn es passieren manchmal Sachen in unserem Leben, verschuldet oder unverschuldet, die bringen uns irgendwie ins Taumeln, oder? Und dann ist es so tausendmal so wichtig, auf dieser Grundlage zu stehen, dass Gott uns immer 10 Millionen Mal immer liebt und dass wir immer seine Kinder bleiben. Amen. Ich komme in Fahrt. Eigentlich wollte ich euch heute maximal 20 Minuten quälen. Mal gucken, ob das klappt. Zwei Sachen möchte ich noch mindestens zu den Grundlagen sagen. Einfach, weil es dieses Thema Identität, dieses Thema, wer bin ich, was macht mich aus? Also wir haben es ja nicht ohne Grund ausgewählt zu Beginn des Jahres als Leitung dieser Gemeinde und wir haben es ja nicht ohne Grund auch auf diesen langen Zeitraum und wir haben ja auch nicht ohne Grund gesagt, wir versuchen, dass möglichst viele in kleinen Gruppen einen Platz finden und dass wir das dort nochmal vertiefen können. Es ist so mega wichtig, dieses Thema, dass wir es nicht nur verstanden haben, gestern sprachen Stevie und ich darüber, so der christliche Glaube, das ist nichts Hohes, das ist nichts für Studierte, das ist nicht irgendwie, kann man nur kapieren, wenn man Abitur hat oder so. Das kann ein Kind verstehen und das ist auch richtig so, das will Gott so. Dass Gott dich liebt, kann ein Kind oft sogar viel besser verstehen als ein verkopfter Erwachsener. Deshalb nimmt Jesus ja ein Kind und stellt es vor sich und sagt, ey, wenn ihr ein Vorbild braucht zum Thema Vertrauen, guckt euch dieses Kind an. Das vertraut. Das, wieder ein Beispiel aus unserem Gespräch gestern Abend, das setzt sich oben auf dem Schrank und springt runter in die Arme des Vaters, wo wir Erwachsenen so denken, wo steht nochmal die Leiter? Ich glaube, ich kletter einfach mal so wieder runter. Nein, das Kind. Papa fängt mich schon auf. Vertrauen. Vertrauen, ganz wichtiger Punkt. Wer sich Gott nähern will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 11, Vers 6. Ein anderes wichtiges Wort in diesem Zusammenhang sind Gefühle. Über Gefühle hat Doro letzten Sonntag ausführlich gesprochen. Wenn du da warst, muss ich dir nicht mehr viel dazu sagen. Aber etwas, was mich bewegt hat und was für mich auch nochmal so mega wichtig war, dass sie es herausgearbeitet hat, ist, ein Gefühl ist keine Sünde. Das ist so, so wichtig, weil wir oft Gefühle über unsere Gefühle haben. Wenn wir neidisch sind, mir geht das jedenfalls so, dann geht das ganz schnell so, dass ich mich schäme. Mensch, du bist doch Christ, du darfst doch nicht neidisch sein. Oder wenn ich wütend bin, dann geht mir das oft ganz schnell so, dass ich denke, wow, jetzt aber mal, diese Wut, nein, darfst du nicht. Dann unterdrücke ich das, was passiert, wenn wir Gefühle unterdrücken. Körperliche Symptome, alles Mögliche, Rückenschmerzen, Asthma, you name it, keine Ahnung, bis hin zu Blindheit. Gott will nicht, dass wir unsere Gefühle unterdrücken. Will er, dass wir alle unsere Gefühle in negativer Art und Weise ausleben? Nein, auch nicht, habe ich nicht gesagt. Wenn ich morgens aufwache und was weiß ich, aus dem Bett steige, mir den kleinen Zeh stoße, das kann so wehtun. Und in dem Moment kommt mein Kind rein und sagt, sag mal, es gibt keine Handtücher mehr und ich fahre ihn an, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Nicht gut, nicht richtig. Muss ich mich entschuldigen später? Also ein schlechtes Beispiel, weil das so viel mit Affekt zu tun hat. Aber worauf ich hinaus will, ist, Gefühle sind nichts Schlechtes. Gott hat uns mit Gefühlen erschaffen. Gott selber hat ganz viele Gefühle. Unser Umgang mit Gefühlen, das ist schon wichtig, wie wir Gefühle bewerten. Und hier sind wir wieder bei unserer Identität. Was hat Jesus denn am Kreuz getan? Er hat unsere Schuld getilgt. Wir müssen uns nicht mehr schämen, auch nicht unsere Gefühle. Wir müssen uns auch nicht mehr schuldig fühlen. Unsere Schuld ist bereinigt. Und jetzt kommt der Hammer. Wir müssen nicht mal mehr ängstlich sein oder uns Sorgen machen. Nein, die vollkommene Liebe, so heißt es im 1. Johannesbrief, 4. Kapitel, treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat etwas mit Strafe zu tun. Und wer sich noch fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt. Und ich kann euch trösten, bei niemandem von uns wird die Liebe zur Vollendung gelangen, bis wir sterben. Also musst du dich wiederum nicht schämen, wenn du dich noch fürchtest, okay? Also worüber ich gerade spreche, sind unsere Gefühle über die Gefühle. Und die müssen nicht schlecht sein, okay? Und deshalb kommt das zum Schluss, weil es mir das Allerwichtigste ist, wir müssen uns vor allem nicht minderwertig fühlen, okay? Wir müssen es nur nicht. Ich wage zu sagen, wir dürfen es nicht mal. Wenn wir, also es ist, natürlich darfst du dich minderwertig fühlen. Klar, mach einfach so. Es ist ja deine Entscheidung. Aber Gott will das nicht, okay? Und es ist, was ich damit sagen will, ist, es ist mehr als ein Angebot. Es ist mehr als ein intellektuelles Verständnis. Mensch, das ist ja klasse, ich muss mich nicht mehr minderwertig fühlen. Mann, bin ich scheiße. Nein, sondern es ist etwas, was Gott sich so sehr wünscht für dich und mich. Und wofür er echt was gegeben hat. Das war ja nicht leicht für einen Vater zu seinem Sohn zu sagen, so, wir haben hier echt eine gute Zeit, Dreieinigkeit. Ich glaube, die haben echt eine gute Zeit. Also ich meine, wenn deine Hauptcharaktereigenschaft Liebe ist, und du bist drei Personen, wie sollst du keine gute Zeit haben? Und dann zu sagen, einer von uns wird jetzt Mensch, beschränkt sich, setzt sich all diesen Einflüssen aus und lässt sich am Ende noch an ein Kreuz nageln. Das war doch nicht leicht für Gott, diese Entscheidung zu treffen, seinen Sohn gehen zu lassen und das mit anzuschauen. Er hat es sich was kosten lassen. Warum? Liebe! Er wollte mit uns Gemeinschaft haben und das hat er erreicht, wenn wir es annehmen. Zwei andere wichtige Begriffe ganz kurz sind Wahrheit und Lüge, die kämpfen gegeneinander. Das ist der Kampf in unseren Gedanken, darüber habe ich vor 2 Wochen gesprochen. Und wann immer etwas eine negative Emotion in dir auslöst, 100%, da steckt eine Lüge dahinter. Und es gilt, diese Lüge zu entlarven und durch die Wahrheit zu bekämpfen. Und worum es heute geht, nachdem ich einen letzten Begriff nochmal ins Spiel gebracht habe, worum es heute geht, ist, wo kommt das her? Warum rufen so viele Ereignisse negative Gefühle in mir hervor? Warum wache ich morgens manchmal schon auf und denke, oh, Montag. Morgen ist wieder soweit. Grausam. Ein ehrlicher Mann. Stefan, gib mir 5. Aber leider eine Lüge. Also ich kenne das ja auch. Ich habe mal was aufgeschrieben von mir. Der Grund, warum ich mich hier nicht hinstellen kann und sagen kann, ich bin ein cooler Macker. Es war vor einigen Wochen morgens, ich saß da irgendwie so und ich dachte so, ich fühle mich so nutzlos. Das hätte ich versagt. Wertlos, schwach, hoffnungslos, ziellos. Ich weiß gar nicht, wofür ich da bin. Einsam. Ich will das alles nicht mehr. Solche Gefühle, ich kenne die auch. Und es ist okay, diese Gefühle zu haben. Es ist nicht immer alles happy und toll und wir sind begeistert und Jesus und so. Also wäre schön, wenn es so wäre irgendwie, aber auch irgendwie erschreckend, weil dann wären wir keine Menschen mehr, oder? Es ist okay, diese Gefühle zu haben. Wir müssen uns nicht schämen, wir müssen uns nicht schuldig fühlen, wir müssen keine Angst haben vor diesen Gefühlen und wir müssen uns vor allem nicht minderwertig fühlen. Hör ich ein Amen? Amen! Du bleibst Gottes Kind, egal was, auch egal wie du dich fühlst. Aber dann geht es darum, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Wie besiege ich die Lüge, die dazu führt, dass ich mich wertlos und ziellos fühle? Wie kann ich wertlos sein, wenn Gott sein Wichtigstes, sein Ein und Alles, seinen einzigen geliebten Sohn freigegeben hat, damit er das tut, was einzig und allein dazu führen kann, dass ich mit Gott wieder versöhnt werden kann? Wie kann ich wertlos sein? Und wie kann ich ziellos sein, wenn, und jetzt kommt die Folie mit dem Baby drauf. Wie kann ich ziellos sein, wenn Gottes Wort, wenn die Bibel sagt, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, Epheser 2, Vers 10, wenn die Bibel sagt, das ist, glaube ich, auf keiner Folie, wenn die Bibel sagt, ich bin Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken, die er vorher bereitet hat, damit ich sie tun soll. Ich bin Gottes Werk und er hat mich geschaffen, damit ich gute Dinge tue. Und weil es Gnade ist, hat er sogar die guten Dinge, die ich tun soll, schon vorbereitet und ich muss sie nur noch ausführen. Wie kann ich da sagen, dass es kein Ziel gibt für mein Leben? Es gibt ein klar formuliertes Ziel. Das Ziel ist Liebe. Das Ziel ist, mich so von Gottes Liebe füllen zu lassen, dass sie aus allen meinen Poren heraustritt, dass ich gar nicht anders kann, als meinen Mitmenschen zu lieben. Und das ist die wichtige Voraussetzung. Wir können nicht aus uns selbst lieben. Darauf will ich hinaus. Es ist alles Gnade. Selbst die guten Taten, die wir tun sollen, sind vorher vorbereitet. Und vor den guten Taten kommt ein hundertprozentiges Verständnis dafür, dass ich immer bei Gott angenommen bin. Selbst wenn ich in Brisbane ein Hochhaus zum Einstürzen bringe. Ich hoffe nicht, am Ende denkt ihr, Annette hat das wirklich gemacht. Sie ist wirklich ein ganz liebes Mädchen. Ja, Stefan kommt schon ins Zweifeln. Okay, also wir sind Gottes Werk geschaffen zu guten Werken, die er zuvor vorbereitet hat. Wie funktioniert das? Ich sprach schon davon. Wir lassen uns von Gott so füllen, von seiner Liebe. Wir glauben so sehr an seine Annahme, dass es gar nicht mehr anders geht, als dass wir, und das ist hier die nächste Folie, das ist die mit dem Schmetterling drauf, dass wir ein neues Leben beginnen. Ich lese das nochmal vor hier, weil das ist zentral, also das behaupte ich ja hier ständig, ist auch alles zentral. Das ist so wichtig. Also, pass mal auf. Die einzig angemessene Antwort darauf, auf Gottes Liebe, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Und ich habe das gekürzt. Da heißt es auch, ob es ihm Freude macht, ob es seinen Vorstellungen vollständig entspricht. Und in Philipper, ich meine, es ist 2, Vers 13, heißt es, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, der in uns bewirkt das Wollen, also dass wir etwas wollen, und das Vollbringen, also das Tun, nach seinem Wohlgefallen. Und was ist unsere Aufgabe? Nicht zu murren und nicht zu zweifeln, sondern es zu tun. Wir sind von Gott angenommene Kinder. Und es entspricht unserem Design. Es entspricht dem, wofür wir geschaffen sind. Es erfüllt uns. Es ist wie ein Kreislauf. Mit Gott in Kontakt zu sein, um das zu tun, was er will, um mit Gott in Kontakt zu sein, um das zu tun, was er will, um mit Gott in Kontakt zu sein, um das zu tun, was er will. Dafür sind wir geschaffen. Es wird gut sein. Es wird Spaß machen. Es wird richtig, richtig gut sein. So, jetzt sind wir da, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt sind die Grundlagen fertig. Ja, witzig, ne? Okay, jetzt nochmal die Überschrift. Das war hier verletzte Gefühle heilen. Warum kommt es so oft zu negativen Gefühlen in unserem Leben? Doro hatte dafür auch ein gutes Beispiel in einer ihrer Predigten. Sie sagte, wenn jemand schon mehrmals einen Unfall hatte, wenn er über eine Verkehrskreuzung fährt, dann hat er möglicherweise ein schlechtes Gefühl dabei, wenn er mit seinem Auto das nächste Mal über eine Verkehrskreuzung fährt. Einfach nur, weil er irgendwie denkt, okay, vielleicht passiert wieder was. Während jemand, dem das noch nie passiert ist, vermutlich ganz entspannt mit seinem Auto über eine Kreuzung fährt. Oder vielleicht mal denkt, schon irgendwie witzig, dass das immer so funktioniert, dass die Leute bei Rot anhalten und bei Grün fahren und dass auch immer die Ampel da rot ist, wenn bei mir grün ist. Aber ja, funktioniert ja so. Und das hängt eben mit Erlebnissen zusammen, die wir in unserer Vergangenheit hatten. Und ich will da jetzt gar nicht zu tief einsteigen, weil diese Art Psychologie auch, sage ich mal, bin ich nicht so gut geschult drin. Aber letztlich geht es darum, manchmal geht es darum, herauszufinden, was in meiner Vergangenheit hat dazu geführt, dass ich mich jetzt so schlecht fühle. Prüfungsangst zum Beispiel. Also wahrscheinlich liegt es entweder daran, dass die Mädels in deiner Klasse immer so rumgegackert haben, oh, diese Arbeit wird bestimmt ganz schwierig, dass du irgendwie Angst gekriegt hast, jedes Mal, wenn jetzt irgendwie eine Arbeit geschrieben wird in der Schule oder du in eine mündliche Prüfung musst oder so. Oder du hast vielleicht wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, ne, hattest mal eine mündliche Prüfung und die haben dich so runtergewaschen da, die Prüfer, und gesagt, ey, du hast ja überhaupt nicht drauf und so. Irgendwas muss da sein in deiner Vergangenheit. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und das gilt es aufzuspüren und zu bereinigen. Das machen wir nicht von heute auf morgen und das machen wir auch nicht alles auf einmal, aber das ist in vielen Fällen der Weg. Dann kommt man zu so Sachen wie Kindheitserlebnisse und wie haben meine Eltern sich mir gegenüber verhalten und so. Kann ich nicht so viel zu sagen. Ich hatte eine klasse Kindheit, meine Eltern haben mich geliebt. Mama, bist du da? Aber auch liebevolle Eltern machen sicherlich Fehler und das möchte ich mir zum Beispiel auch zugestehen und ich möchte, dass ihr jetzt schweigt, Jungs. Also irgendetwas muss da sein in deiner Vergangenheit, das dazu führt, dass du in diesem Moment nicht glauben kannst, dass du unterwegs bist dabei, gerade eine der guten Taten zu vollbringen, die Gott für dich vorbereitet hat. Weil sonst könntest du doch eigentlich ganz relaxed sein und sagen, ja, also wie immer es wird, ich mache ja gerade das, was Gott für mich vorbereitet hat und was ich nur ausführe, ohne Murren und Zweifel. Ich habe schon gesagt, es ist kein Problem, ein Gefühl zu haben, okay? Und es ist auch nicht schlimm, ein schlechtes Gefühl zu haben. Und wenn dich jetzt das Gefühl der Scham beschleicht, weil du sagst, stimmt, er hat recht, immer wieder kommt es zu Situationen, wo ich Angst habe, dann ist das okay. Gott liebt dich. Und er möchte, dass du mit diesem Gefühl zu ihm kommst und er möchte es mit dir auflösen. Eigentlich ist das hier eine Predigt zum Thema Vergebung. Dazu gibt es eine Folie. Und ich fasse das so extrem kurz, wie ich nur kann. Vergebung ist im Herzen der christlichen Lehre. Es ist also ganz, ganz wichtig, so wie alles andere, was ich vorher auch gesagt habe. Nein, Vergebung ist wirklich im Herzen. Uns ist vergeben, oder? Wir haben letzten Sonntag, wer hier war, Abendmahl gefeiert. Christi Blut für dich vergossen. Warum? Weil wir für den ganzen Mist, den wir veranstaltet haben, Vergebung brauchen, um vor Gott bestehen zu können. um mit ihm wieder in Gemeinschaft zu kommen, um Anteil haben zu können an seiner Gnade. Vergebung ist im Herzen des christlichen Glaubens. Und es befreit. Amen. Jetzt gibt es da aber, und das hat mich selbst gewundert, und ich habe es auch noch nicht ganz aufgelöst, aber es gibt fast so etwas wie eine Bedingung, damit wir Vergebung erfahren können. Ihr kennt das Vaterunser, oder? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und spannenderweise, nachdem Jesus dieses monumentale Gebet der Christenheit seinen Jüngern beigebracht hat, nimmt er sie nochmal beiseite und geht genau auf diesen Teil ein. Könnt ihr nachlesen? Matthäus, hinter mir steht's, ne? Oder? Matthäus 6. Genau. Und er sagt, wenn ihr denen nicht vergebt, die an euch schuldig geworden sind, wird Gott euch auch nicht vergeben. Das finde ich schon ziemlich krass. Vor allem für einen Verfechter der absoluten Gnade wie mich, der sich hier vorne hinstellt und sagt, nichts kann dich von Gottes Liebe trennen und Gottes Gnade ist immer da und es ist absolut, und doch steht das da. Und es gibt sogar ein Gleichnis, habe ich da hinten auch, Matthäus 16, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aus Zeitgründen, wo Gott das nochmal, oder Jesus das nochmal, ja, Gott nochmal ausführt und sagt, es ist mir wichtig, dass ihr nicht nur Vergebung empfangt von mir, die habt ihr frei verfügbar, bedingungslos, vorbehaltlos, aber es ist mir zumindest wichtig, dass ihr auch vergebt. Und noch etwas ganz Spannendes, Vergebung ist wichtig, damit wir nicht in eine Falle Satans stolpern. Wenn wir nicht vergeben, wenn wir bittere Gedanken, Rachegedanken in unserem Herzen mit uns tragen, dann ist die Tür weit offen für böses Handeln. Das ist schon die letzte Folie. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Gutes Indiz. Also wenn du anfängst zu schreien, so ein bisschen in Rage zu geraten, möglicherweise nicht mehr ganz auf Gottes Weg. Legt jede feindselige Gesinnung ab. Auch da so Rachegedanken oder so, vielleicht eher nochmal zu Gott bringen. Es gibt mega Psalmen. Lest die Psalmen. Also was David Gott da alles vorschlägt, mit seinen Feinden zu machen, wow, das treibt mir die Schamesröte ins Gesicht. Und doch, das hat Julia uns gepredigt, war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er es nicht getan hat. Er war ein guter Schwertkämpfer. Er hat nicht sein Schwert gezückt und hat den erstmal enthauptet und hat gesagt, so, und jetzt reden wir. Nein, er ist zu Gott gegangen. Und es gibt Mega-Geschichten von David, wie er seine Feinde geliebt hat. Es gibt Mega-Geschichten, wie er seinen Heerführer zur Rechenschaft gezogen hat, weil er gesagt hat, das war mein Feind. Ja, aber ich habe nicht gesagt, dass du ihn töten sollst. Es gibt Mega-Geschichten, Julia hat davon erzählt, wie er Saul, seinen Erzfeind, verschont hat, obwohl er ihn hätte töten können. Und das waren martialische Zeiten. Man hat sich gegenseitig getötet, wenn man verfeindet war. Oh, wo war ich? Ah, okay, hier, bei dem Bibelvers. Entschuldigung. Also, legt jede feindliche Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt. So wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Warum ist Vergebung so wichtig? Zunächst mal, vergeben heißt nicht vergessen, okay? Man kann Sachen nicht vergessen, einfach. Man kann nicht sagen, ich habe dir vergeben, ich habe es vergessen. Das stimmt einfach nicht. Und Gott vergisst auch nicht. Gott kann gar nicht vergessen. Gott ist, er ist ja nicht mal an die Zeit gebunden. Das heißt, er wird dieses Erlebnis immer vor Augen haben. Aber vergeben heißt nicht mehr gedenken, nicht mehr hervorholen, nicht mehr für wichtig nehmen. Es ist Vergeben. Vergeben bedeutet auch nicht, Fehlverhalten zu tolerieren. Es gibt ja so manipulative Leute, die sich immer wieder in Beziehungen reindrängen wollen. Und das machen die auch weiterhin, auch wenn ich ihnen vergeben habe. Und dann heißt es nicht, dass ich das von da an toleriere, sondern natürlich werde ich Fehlverhalten entschieden entgegentreten. Stellung beziehen. Meine Sache ist es, barmherzig Vergebung zu gewähren und ansonsten die Angelegenheit Gottes Gerechtigkeit zu überlassen. Das ist Davids Weg. Vergeben und zu Gott sagen, du wirst dich drum kümmern. Vergebung heißt beschließen mit den Konsequenzen. Ich lese das aus diesem Buch, Neues Leben, neue Identität, nach der wir unsere Predigtserie gestalten. Vergebung heißt beschließen mit den Konsequenzen der Verfehlung des anderen an mir zu leben. Und jetzt kommt's, ich muss sowieso damit leben, oder? Also, darum geht's doch. Ob ich den anderen jetzt, in Anglersprache zu sprechen, vom Haken lasse oder nicht, ist doch eigentlich irrelevant. Es zerfrisst mich doch die Bitterkeit. Es zerfrisst mich doch der Zorn. Es zerfressen mich doch die Rachegedürste oder wenn ich die Rachegedürste unterdrücke, die Depression, die daraus resultiert. Vergebung kann da echt helfen. Man kann auch nicht wirklich vergeben, ohne zuerst den Wundschmerz und die Wut im Bauch einzugestehen. Darauf bin ich schon eingegangen. Aber Vergebung ist der einzige Weg, den Schmerz zu stillen. Und dann beschreibt Neil Anderson hier ein 12-Schritte-Programm, wie man einen Vergebungsprozess durchlaufen kann. Und das überlasse ich jetzt den Kleingruppen. Ich hoffe, alle Kleingruppenleiter haben dieses Buch oder ich schreibe das heute Nachmittag nochmal in eine Mail. Aber letztendlich geht es eben darum, zu identifizieren, auf wen bin ich zornig. Mein Tipp, kannst du jetzt auch machen, gibt es eine Person, von der du sagen würdest, also hier ist echt mal eine Entschuldigung fällig. Oder von der du dir wünschen würdest, dass sie auf dich zukommt und sagt, du, ich habe hier echt einen Fehler gemacht. Erwarte es nicht. Vergib ihr. Und das nächste Mal, wenn sie sich wieder fehlverhält, dann tritt diesem Fehlverhalten entschieden entgegen. Toleriere es nicht, aber werd auch nicht zornig oder rachedürstig. Überlass die Rache Gott. Wie gesagt, die 12 Punkte überlasse ich den Kleingruppenleitern und will hier auch schließen. Jeder von uns hat Bedürfnisse, oder? Es ist einfach so. Und genauso wie es falsch wäre, unsere Gefühle zu leugnen, wäre es auch falsch, unsere Bedürfnisse zu leugnen. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit zum Beispiel, nach Berührung, nach Intimität, das Bedürfnis nach Schutz, nach Versorgung, das Bedürfnis zu wissen, was ist das Richtige zu tun. Die Frage ist, wo suche ich, dass meine Bedürfnisse gestillt werden? Suche ich es bei anderen Menschen? Ich glaube, das wird schwierig. Glaube ich nicht nur, ich weiß, das wird schwierig. Oder glaube ich, vertraue ich, dass Gott stark und gnädig genug ist, meine Bedürfnisse zu stillen? Und bin ich bereit, die an mir schuldig geworden sind, weil sie eigentlich als Gottes Werkzeug für diese Bedürfnisse zuständig gewesen wären, weil die versagt haben, vergebe ich diesen Menschen und wende mich an Gott und gebe ihm und dieser Person eine neue Chance. Amen.